Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nach 36 Jahren ist Italien wieder Gastland auf der Buchmesse, die in Frankfurt eröffnet wird. Eine Fülle an Büchern aus dem Sehnsuchtsland der Deutschen erwartet die Besucher. Über 100 etablierte und aufstrebende Autorinnen und Autoren reisen an. Zu den Etablierten zählt Francesca Melandri, die 2018 mit ihrem großen Familienroman Alle außer mir bekannt wurde und auf etlichen Bestsellerlisten stand. Eine Familiengeschichte über drei Generationen und ein schonungsloses Porträt der italienischen Gesellschaft. In ihrem neuen Buch Kalte Füße schreibt sie einen langen Brief an ihren Vater, der auch schon der Ausgangspunkt von Alle außer mir war. Denn er war Soldat in Mussolinis Armee, die an der Seite der Nazis in Russland gekämpft hat. Als 80 Jahre später Russland die Ukraine überfällt, stellt die Tochter fest, dass ihr Vater nicht in Russland, sondern in der Ukraine gekämpft hat. Und sie beginnt zu recherchieren. Wo war er? Was hat er dort erlebt? War Papa ein Faschist? Und was haben seine Erzählungen mit unserer Wahrnehmung der Ukraine heute zu tun? Herausgekommen ist ein zu Herzen gehendes Vater-Tochter-Buch, empathisch und klug, aber auch eine glasklare, mutige Analyse unserer historischen Verantwortung gegenüber einem gepeinigten Land. Nina Kunzendorf liest daraus in dieser und der kommenden Woche 10 Auszüge. Jedem Kapitel ist einem Zitat aus einem der drei Bücher ihres Vaters vorangestellt.
Ich glaube nicht, sagte ich, dass man sich vor der Realität retten kann. An Annas Hand. Da sind sie, Papa. Die Frauen, von denen du so oft erzählt hast, mit zunehmendem Alter immer mehr. Ich habe sie gesehen, deine Frauen, in der ersten Kriegswoche. In einem YouTube-Video, stell dir mal vor, YouTube kanntest du zu deinen Lebzeiten nicht einmal. Sie trugen Kapuzenjacken und Hausschuhe, diese mythischen Wesen, ohne die du nur ein Name in einem Beinhaus wärst. Oder ein Name und sonst nichts. Ohne die es mich nicht gäbe. Es war das Video mit diesem russischen Soldaten, dünn, blass, unheimlich jung. Seine bleichen Wangen sind rot gefleckt, über der Teetasse in seiner Hand kondensiert der Wasserdampf, in der anderen hält er ein Stück Brot. Er wird von heftigem Schluchzen geschüttelt, hängt da wie ein nasser Lappen. Wenn er jetzt in sein Brot beißt, schießt es mir durch den Kopf, wird er sich verschlucken. Er ist der einzige Mann in dem Video, ein Kindersoldat. Um ihn herum Frauen, nur Frauen. Deine berühmten Frauen, der Quell alles Guten, das dir widerfahren ist. Nie hätte ich gedacht, ihnen hier zu begegnen, mehr als 10 Jahre, nachdem du weitergegangen bist, wie ihr Alpini es nennt, und 80 Jahre, nachdem die Frauen dich gerettet haben. Eine von ihnen reicht dem Soldaten ihr Telefon und sagt in einem Tonfall, mit dem man einen Halbwüchsigen zurechtweisen würde, der seine Hausaufgaben vergessen hat, ruf deine Mutter an und sag ihr, dass du noch lebst. Dieses Video habe ich Anfang März 2022 gesehen. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine, besser gesagt die militärische Spezialoperation, wie man diesem Jungen erklärt hatte, war seit etwa einer Woche in vollem Gange. Zur selben Zeit sperrten andernorts ein paar seiner Kameraden alte Frauen und Kinder in dunkle Kellergeschosse, wo viele vor Hunger und Kälte sterben sollten. Andere schossen mit Maschinengewehren wahllos auf Passanten, Radfahrer und Spaziergänger und ließen ihre Leichen wie Dreck auf der Straße zurück, wo sie wochenlang unbeerdigt liegen blieben. In dem Moment, als die Frau dem Jungen in Uniform spontan aus Mitleid ihr Mobiltelefon reichte, vergewaltigten andere Soldaten in der gleichen Uniform, aufgeputscht durch das von ihren Kommandeuren ausgegebene Viagra, Frauen, junge Mädchen, Kinder und mindestens einen Säugling. Ein paar ließen die Soldaten danach wieder laufen, andere überrollten sie mit ihren Panzern. Doch das wussten zu diesem Zeitpunkt weder er noch die Frauen in Hausschuhen. Und auch ich wusste es nicht, als ich das Video sah. Niemand wusste es. Die wenigsten außerhalb der Ukraine hatten in jenen ersten Kriegstagen jemals von einem Ort namens Butscha gehört. Wir hatten die Leichen auf den Straßen noch nicht gesehen. Das Foto mit der schwarz verfärbten Hand, die einen Schlüsselanhänger in Form einer blauen Fahne mit gelben Sternen umklammert hält. Unserer Fahne, der Fahne aller Europäer. Oder die andere toten schwarze Hand mit den rot lackierten Fingernägeln. Wir kannten die Satellitenaufnahmen von den Massengräbern am Stadtrand Mariupols noch nicht. Auch von Mariupol selbst hatten wir noch nie gehört. Und erst als es zu spät war, erfuhren wir, dass es einmal eine schöne Stadt mit lebendigen Cafés entlang der Strandpromenade gewesen war. Wir wussten noch nichts von der Folter, der die Russen bestimmte Gruppen von ukrainischen Gefangenen unterzogen. Schwulen, Aktivisten, Journalisten. Und wir waren noch nicht dazu übergegangen, manche Zeitungsartikel nicht mehr zu Ende zu lesen, weil uns allein die Kenntnis gewisser Details schon zu Komplizen des Grauens machte. Der Kommandeur der russischen Streitkräfte, Sergei Surovikin, auch bekannt als General Armageddon, hatte noch nicht bewiesen, wie gewissenhaft er die Methode der verbrannten Erde anzuwenden wusste, die er zuvor in Syrien perfektioniert hatte. Bombardements ganzer Wohnviertel, das Verminen von Kornfeldern, Einkaufszentren als Angriffsziele, Zerstörung der zivilen Infrastruktur, kurz die Taktik der totalen Verwüstung. Auch wenn das Heer keinen Meter vorankommt. Ich muss dieses Video immer wieder anschauen, drücke unzählige Male auf Replay und habe einen Kloß im Hals. Warum? Klar, es gibt kaum etwas Ergreifenderes als ein Fünkchen Liebe inmitten von Hass, oder? Wenn du den weinenden Jungen in Uniform, der dein Land überfällt, nicht wie einen Feind behandelst, sondern wie einen Sohn, ist das nicht Menschlichkeit? Krieg ist etwas Schlimmes. Nur die Bösen wollen ihn. Krieg führen immer die anderen, die Mächtigen, nicht die normalen Menschen. Normale Menschen sind einfach, pragmatisch und großmütig. Und Frauen sind bekanntermaßen besser als Männer. Männer haben schließlich den Krieg erfunden. Also los, mach schon. Ruf deine Mutter an und sag ihr, dass du noch lebst. Alles nur Phrasen, höre ich dich sagen. Ja, Papa, du hast recht. Alles nur Phrasen. So reden Leute, die vom Krieg keine Ahnung haben. Leute wie ich, eine Frau mittleren Alters, die immer im Frieden und Wohlstand meines Kontinents gelebt hat. Der die Vorstellung eines Kriegs vor der eigenen Haustür ferner liegt als die vom Leben eines Kopffüßers auf dem Korallenriff. Leute wie ich, die vom Krieg nur wissen, dass sie nichts wissen. Doch der Kloß in meinem Hals ist real. Wenn es mir so schwer fällt, dieses Video anzuschauen, warum drücke ich dann immer wieder auf Replay? Bis ich es verstehe. Dieser Junge könntest du sein. Und in den Frauen sehe ich ihre Großmütter oder Urgroßmütter, die dir ein Stück Brot und eine Tasse Milch gaben, als du ihr Land überfallen hast. Ich sehe die Frauen, von denen du immer so voller Liebe gesprochen hast, dass wir schon Witze darüber machten, ob du in einer dieser heimeligen Isbas zwischen Dnipro und Don nicht vielleicht einen kleinen Ivan zurückgelassen hast, unseren slawischen Bruder. Und erst jetzt, wo ich ein halbes Jahrhundert später die Ortsnamen des damaligen Krieges wiedererkenne, Sumy, Charkiw, Luhansk, begreife ich es. Deine berühmten russischen Frauen, von denen du immer mit großen Augen gesprochen hast, in denen mehr lag als Dankbarkeit, eher ein Gefühl, dass die Sonnenblumen für die Sonne hegen oder die kalten Füße für den Ofen, deine Retterinnen, das waren keine Russinnen. Sie waren Ukrainerinnen. Füße. Dagegen gibt es nur eine Medizin. Die Erinnerung, die Fakten und Personen nachzeichnet und sie hervorbringt, wie Spucke das Abziehbild. An Annas Hand. Die in den Familiengeschichten überlieferten Erinnerungen ragen aus der Vergangenheit heraus wie schwarze Felszacken aus einer Schneelandschaft. Sie erheben sich aus dem gleichförmigen Weiß des Vergessens und skizzieren die Geografie der Erinnerung. Nur die in Erzählung verwandelten Erinnerungen formen später den Zustand des »So ist das damals gewesen«. Alles andere bleibt darunter verborgen, wie die unter den Eisschichten oder noch tiefer im Permafrost eingelagerten Gneise. Ein Winter legt sich über sie, der viele Generationen, wenn nicht ewig, dauert, und unter den chthonischen Kräften von Kälte und Zeit erodieren sie bis zu ihrer Auflösung. Für immer verloren. Doch manchmal sorgt eine erschütternde und nicht vorgesehene Unregelmäßigkeit, etwa eine Klimakatastrophe, dafür, dass verborgene Überreste wieder zutage treten. Nicht unversehrt, aber lesbar. Diese Erinnerungen sind manchmal faszinierend, aber harmlos wie eine prähistorische Mumie, die aus dem Eis auftaucht. Oh, interessante Tattoos, rufen wir vielleicht aus. Und der Pfeilköcher, so gut erhalten. Doch der Fund ändert nichts an unserem Blick auf die Welt. Andere Erinnerungen wiederum tauchen aus dem Vergessen auf und stellen alles in Frage. Die vertraute Geografie, in der wir seit jeher gelebt haben, verändert plötzlich ihre Erscheinung. Sie verwandelt sich in eine unbekannte Landschaft, nimmt mitunter nie gesehene Formen an. Und wir entdecken möglicherweise, dass die sonnendurchflutete Ebene, die wir für unser Leben hielten, in Wahrheit der Meeresgrund ist. Wenn das passiert, ist das nichts für schwache Nerven. Es gibt so viele Anekdoten im Geschichtenkanon unserer Familie, in unserem heiligen Buch der Erinnerung, zu denen ich dich gerne befragen würde. Doch dafür ist es zu spät. Dann gibt es Ereignisse, die erst kürzlich ans Licht gekommen sind, von denen du uns nie erzählt hast und von denen ich erst nach deinem Tod erfahren habe. Und hier stehe ich nun mit meinem Wunsch zu verstehen. Manche Erinnerungen aus unserem Familienepos und dem Epos anderer Familien tragen die Überschrift »Rückzug aus Russland«, der in Wahrheit, was ich ebenfalls erst jetzt begriffen habe, ein Rückzug aus Russland und der Ukraine war. Hier eine Schlüsselszene. Ein Militärkrankenhaus in Venedig. Ich glaube, es war Venedig. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich bin mir über gar nichts mehr sicher, seit das Eis begonnen hat, sich langsam von den Erzähllandschaften zurückzuziehen. Aber Venedig eignet sich immer gut als Schauplatz, deshalb belassen wir es dabei. Ein großer Schlafsaal mit Marmorboden. Das Wasserspiel eines Kanals spiegelt sich in den Fenstern. An den Wänden dutzende Metallpritschen. Ein unerträglicher Geruch nach Desinfektionsmittel, Ausscheidungen und sauren Fieberausdünstungen, nach dem schweren Atem vieler junger Männer und über allem der höllische Fäulnisgestank des Wundbrands. Die energischen Schritte einer Krankenschwester klappern durch den Saal. Zwei Frauen werden hereingeführt. Es sind deine Mutter und deine Schwester, meine Großmutter und meine Tante. Oma Bianca mit ihrer berühmten, ihr selbst verborgen gebliebenen und in der ganzen Familie einzigartigen Schönheit blickt sich suchend nach dem Gesicht ihres Sohnes um. Sie hat keine Sorge, ihn nicht wiederzuerkennen, auch wenn seit ihrem Abschied 2,5 Jahre vergangen sind. Ihre Sorge ist eine andere. Tante Maria Theresa war niemals schön. Mit Anfang 20 strahlt sie schon die sinnenfeindliche Autorität einer 60-Jährigen aus. Seit Kriegsbeginn ist sie ihren Schülern gegenüber, denen sie Lesen und Rechnen beibringt, noch nachsichtiger geworden und verteidigt sie umso kämpferischer gegen alle Demütigungen durch die Erwachsenen, Pfarrer, Schuldirektoren, Bürgermeister. Sie hat dir immer Essenspakete an die Front geschickt, wie auch deinem in El Alamein stationierten Bruder. Sie entdecken dich. Deine Pritsche steht unter einem Fenster. An diesem Punkt der Geschichte frage ich mich immer, wie es sich für dich angefühlt haben muss, nach all dem Schnee und Schlamm endlich wieder in einem richtigen Bett zu liegen. Aber vielleicht hast du das, als du ankamst, auch gar nicht bemerkt. Anders als den beiden Kriegsheimkehrern rechts und links von dir ist dein scharfes Profil nicht hinter Verbänden verborgen. Deine Augen sind geschlossen. Du siehst sie nicht kommen, die Marien deiner Auferstehung. Deshalb bemerkst du auch das Verhalten deiner Mutter nicht. Sie nennt dich nicht beim Namen, gibt dir keinen Kuss, fasst dich nicht an. Dass du am Leben bist, weiß sie, seitdem der Postbote sie beim Bügeln gestört hat. Der Brief der Befehlsstelle brachte die Antwort auf die monatelangen, bangen Fragen. Verwundet. Nicht das andere, unsagbare Wort aus den Meldungen, die andere Mütter bekamen. Mehr brauchte sie nicht. Wir gehen, hat sie zu deiner Schwester gesagt, nachdem sie noch schnell die Laken zu Ende gebügelt hatte. Hier an deinem Bett interessiert sie etwas anderes. Etwas, vor dem sie sich fürchtet. Sie hebt die Bettdecke am Fußende des Bettes leicht an und schaut darunter. Hast du noch beide Beine? Und beide Füße? Ist der Körper, den sie vor knapp 24 Jahren auf die Welt gebracht hat, noch heil? Oder sind Teile von ihm dort im Osten zurückgeblieben, im Schnee, Beide Beine sind noch dran, wenn auch erschreckend dünn. An ihrem Ende zwei Füße. Eins, zwei, drei. Sie zählt deine Zehen. Zehn. Deine Mutter lässt vorsichtig die Decke sinken und bricht zusammen. Endlich darf sie ohnmächtig werden. Spinat. Die Kinder, die im Park neben meiner Bank spielten, waren alle nett, fast lieb zu mir, liefen aber weg, als ich fragte, ob sie Lust auf ein kleines Spiel hätten, das ich für harmlos, aber wichtig hielt. Wollt ihr Frieden spielen? Fragte ich sie. Aber keines kannte die Spielregeln, deshalb gingen sie weg. Wollt ihr Krieg spielen? Fragte ich sie. Da stellten sich alle in eine Reihe und hatten kurz darauf zwei Mannschaften gebildet. Die sibirischen Frauen folgen der Sonne. Ein Glück, dass ihr nicht mehr im Leben seid, Papa. Du, Mama und Tante Maria Teresa. In diesen Tagen bin ich fast erleichtert, dass ihr schon weitergegangen seid und euch diese neuen, stählernen Zeiten erspart bleiben. Dass ihr auf eure alten Tage nicht mehr erleben müsst, wie sich das neue Jahrtausend in den blutigen Fetzen eures 20. Jahrhunderts verfängt. Wie die Welt des Friedens, die ihr uns hinterlassen habt, in sich zusammenfällt. Wir dachten, diese Welt sei immer noch unsere Welt. Nun wissen wir, dass sie seit langem nur noch Kulisse war. Wir glaubten, in einer verflüssigten Welt zu leben und wir beklagten uns darüber, doch nun ist sie plötzlich wieder hart wie Stahl. Für viele Menschen ist diese Erkenntnis unerträglich. Nie wieder Krieg haben wir 80 Jahre lang gerufen und hielten das für eine klare, engagierte Haltung, die bedeutete, nie wieder werden wir Militäreinsätze, Genozide oder den Einmarsch von Truppen in fremden Ländern tolerieren. Wir werden das mit allen Mitteln bekämpfen und das internationale Recht verteidigen, das auf der Unverletzlichkeit nationaler Grenzen beruht und ohne dass es keine Demokratie gibt. In Wirklichkeit sagten wir lediglich, wenn es Krieg gibt, dann bitte nicht vor unserer Haustür, nur woanders, vielen Dank. Der Krieg darf uns nicht direkt betreffen. Uns genügt das vage, wohlige Schaudern immensen Mitgefühls, das uns angesichts des fernen Leids den Rücken hinabläuft. Und immens auch nur deshalb, weil weit genug weg. Wir wollen keinen Krieg, sagten wir und klangen wie ein verwöhntes Kind, das sagt, ich will keinen Spinat, weil es weiß, dass Mama den Teller mit dem ekligen Gemüse schon abräumen und stattdessen Chips auf den Tisch stellen wird. Dass seine launenhaften Allmachtsfantasien ein ums andere Mal bestätigt bekommt, genau wie wir. Jahrzehntelang wurden die bösen Kriege der anderen schnell von unserem Tisch abgeräumt, wir mussten uns kaum damit beschäftigen. Natürlich taten uns die armen Opfer leid, klar, aber da sind ja schon die Chips. Doch wenn wir jetzt sagen, nie wieder Krieg, kommt keine Mutter und nimmt ihn weg. Der Krieg ist da. Der Krieg hat unseren Kontinent erreicht. Und so sehr wir auch wollen, dass er wie von Geisterhand wieder verschwindet, nein, er verschwindet nicht. Unsere Allmacht ist ausgehöhlt. Nun haben wir die lästige Pflicht, jene Prinzipien anzuwenden, die wir jahrzehntelang vor uns hergetragen haben. Schlimmer noch, für die Verteidigung dieser Prinzipien sollen wir sogar einen Preis zahlen. Und deshalb haben sich viele Menschen in einem Bunker verschanzt, wo sie Schutz vor dem Bombenhagel der Realität suchen. Und diesen Bunker nennen sie Frieden. Ich habe überhaupt nichts gegen Frieden, Papa. Im Gegenteil. Ich bin eine große Verfechterin des Friedens, so wie du es warst. Ich habe sogar meine Tochter nach ihm benannt, deine erste weibliche Enkelin. Doch leider sind wir ein Land von alten Angsthasen. Anders als wir warst du nie wirklich alt. Du bist aus dem Zustand der wilden Fantastereien über das, was möglich ist, direkt in den des komplett unselbstständigen, runzligen Säuglings gewechselt. Den verblüfften Groll über das Ende des Status quo habe ich bei dir nie erlebt. Doch wir wandern nun zwischen den Trümmern unserer Feigheit und hoffen, dass sie niemals zu echten Trümmerfeldern werden, wie die in Mariupol, Bachmut und Avdiivka. Die rauchenden Schuttberge, die Drohnenkrater, die ausgebrannten Wohnhäuser sollen bleiben, wo sie sind, weit weg. Und niemals näher an uns heranrücken. Wir sind für Frieden. Aber ich muss herausfinden, was Krieg ist, Papa. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Ja, Ich bitte dich um Hilfe und dabei spielt es keine Rolle, ob du auf der falschen Seite gekämpft hast. Diejenigen, die damals auf der richtigen Seite standen, gesegnet sei ihr Andenken, waren Helden. Doch nicht nur von Heldentum weiß ich nichts. Es ist der Krieg, von dem ich nichts weiß. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Und das, obwohl du auf der falschen Seite gekämpft hast. Oder vielleicht genau deshalb. Dein Krieg bekam in Italien später den Titel Ritirata di Russia. Rückzug aus Russland. Und erst eine Opfergeschichte. Die armen italienischen Soldaten in ihren Schuhen mit Pappsohlen sinken mit erfrorenen Füßen in den Schnee und sterben den Kältetod. Das ist alles wahr. Niemand weiß das besser als du. Trotzdem verbergen sich hinter diesen drei Worten mindestens zwei Auslassungen. Erstens, dass die Geschichte sich größtenteils nicht in Russland, sondern in der Ukraine zugetragen hat. Und zweitens, dass der Rückzug von einem Ort bedeutet, dass man vorher dort angekommen ist. Die drei ikonischen Worte Rückzug aus Russland verschweigen nicht nur die Ankunft, sondern auch insbesondere den Grund dafür. Und der Grund war, dass wir auf der falschen Seite standen. Auf der unabweislich falschen Seite. Wir waren die Verbündeten derjenigen, die ein Jahr, bevor du zum ersten Mal die Sonnenblumenfelder von Isjum erblickt hast, ein paar hundert Kilometer weiter in der Schlucht von Babin Yar innerhalb von nur zwei Tagen 30.000 Menschen ermordet hatten. Mit Maschinengewehrsalven oder einem Schuss ins Genick. Aus einem einzigen Grund. Weil sie Juden waren. Aber du hast diesen Krieg gehasst. Alle hassen den Krieg, seine Opfer und seine Helden, ja sogar der, der ihn liebt. Deshalb bitte ich dich, sag mir, was Krieg ist, Papa. Gerade du, weil du auf der falschen Seite gestanden hast und ihn nicht mit irgendwelchen Idealen schönreden kannst. Du warst gezwungen zu lernen, was Krieg bedeutet. Anders als meine Generation wart ihr nicht in der glücklichen Lage zu glauben, man könne die Wirklichkeit des Krieges einfach leugnen. Ihr hattet nicht das Privileg, euch vorzumachen, ihn mit einem einzigen Wort, einer Art Bannspruch, beenden zu können. Frieden. Der verfluchte Krieg war da, ob ihr wolltet oder nicht. Und nein, ihr wolltet ihn nicht. Doch er war da, so wie er seit Jahrtausenden da ist. Für mich ist es quasi unmöglich zu verstehen, dass es Krieg gibt, dass er wirklich da ist. Denn der Krieg ist nicht aus Waffen gemacht, sie dienen ihm nur als Werkzeug. Er ist vielmehr aus den Körpern der Menschen gemacht. Und mein Körper kennt, zu meinem unverdienten, unendlichen Glück, nur den Frieden. Was also könnte ich davon verstehen? Wir kennen nur den Frieden. Seit unserer Geburt geschieht alles, was wir tun, in Friedenszeiten, auch die schlimmsten, brutalsten und unangenehmsten Dinge. Selbst wir, die wir womöglich Romane über Kriege geschrieben haben, sind Schriftsteller in einer Zeit des Friedens. Der Krieg hingegen bringt eine grundlegend andere Zeit mit sich, sagen diejenigen, die ihn erlebt haben. Selbst der Lauf der Sonne ist nicht mehr derselbe. Dass ich sie nicht erleben musste, ist das essentielle, überwältigende Glück meines Lebens als Bewohnerin Westeuropas der letzten 80 Jahre. Das Glück, an dem alles andere hängt. Aber wir wollten dieses Glück nicht sehen, so wie wir die Luft, die wir atmen, nicht wahrnehmen, bis sie schwarz wird vor Rauch. Doch diese glückliche Ignoranz ist zugleich unsere große Schwäche. Nun sagen viele gutmeinende Menschen, wir wollen doch nur, dass Frieden herrscht. Doch was bringt es, inmitten eines schrecklichen Schneesturms zu sagen, wir wollen doch nur, dass Sommer ist? Die Zeit deines Krieges ist lange vorbei und ebenso die Ära der Zeitzeugen. Doch ein Ende des heutigen Krieges ist nicht in Sicht. Du hast mir beigebracht, wie man in den Bergen wandert. Ein Schritt, ein Atemzug, ein Schritt, ein Atemzug. Und das Wandern in den Bergen hat mich Folgendes gelehrt. Wenn Gedanken zu Schemen werden, Gefühle wirr, Worte unbrauchbar und Abläufe umstritten, wenn die Zeit sich verknotet wie eine Schlange, die sich selbst verschlingt, dann ist das, was uns bleibt, die Geografie. Die Orte bleiben. Und die Orte dieser beiden Kriege, des einen zu Beginn unseres Jahrtausends und des anderen, in dem du gekämpft hast, sind fast dieselben. Damals wie heute liegt die erdrückende Schwüle unseres Schweigens über denselben Ortsnamen, Irpin, Sumy, Charkiw, das du Charkowo nanntest. Der eisige oder todbringende Dnipro, der unter feindlichem Beschuss durchquert werden muss, der Donbass, das Donetskbecken, Isjum, auf dessen Sonnenblumenfeldern dein Krieg an einem Tag im August vor 80 Jahren seinen Anfang nahm. Und jenseits der Grenze dann Rossosch, in der Ebene zwischen den Flüssen Donetsk und Don, Kommandositz des Armeekorps der Alpini, der italienischen Gebirgsjäger, zu denen deine Division Julia zählte. Der Name dieser Stadt war mir nicht vertraut. In deinen Erzählungen kam er nicht vor, anders als Nikolajewka oder Kalitwa. Aber nun taucht sie auf, diese unbekannte russische Kleinstadt, 2 Stunden von der ukrainischen Grenze entfernt, in den Schlagzeilen der russischen Nachrichten auf Englisch. Rossosch entnazifiziert. Komisch. War es nicht die Ukraine, die entnazifiziert werden musste? Und ich finde heraus, dass im Jahr 1993, 50 Jahre nach deinem Rückzug, eine Delegation italienischer Alpini der Stadt einen Kindergarten geschenkt hat. Sie nannten ihn Ulipka, Lächeln. Kinder spielen in einem bunt bemalten Hof, ein Lächeln für die Gefallenen beider Seiten, nicht die schlechteste Art der Wiedergutmachung und der Erinnerung an vergangene Gräueltaten. 10 Jahre später wurde, um die gegenseitige Wertschätzung zwischen ehemaligen Feinden noch zu steigern, vor dem Kindergarten ein Denkmal für die Alpini errichtet. Ein hässlicher Sarkophag aus rotem Ziegelstein, gekrönt von einem stilisierten Alpini-Hut aus Metall, dazu ein Schild mit der russisch-italienischen Aufschrift »Aus einer tragischen Vergangenheit in eine Gegenwart der Freundschaft. Für eine Zukunft der brüderlichen Zusammenarbeit«. Doch dann kehren im Februar 2022 russische Panzer den Lauf der Geschichte um und überqueren die Grenze mit dem Schrei Denazifikatsia. Der unerbittliche Herr des Kremls im dunklen Tschekistenanzug, die Unterarme auf den Schreibtisch gestützt, hat erklärt, dass die Entnazifizierung der Ukraine den letzten Akt des großen vaterländischen Krieges darstelle, der 80 Jahre zuvor von der Heiligen Mutter Russland begonnen worden war. Der Gemeinderat von Rossosch schließt sich begeistert der heroischen Mission an. Das Denkmal der Alpini wird gestürzt, der Metallhut mit der schwarzen Feder stürzt zu Boden und wird zertrampelt. Die russischen Nachrichtenseiten im Netz jubeln. In der patriotischen Kleinstadt wurde der Nazifaschismus ein zweites Mal besiegt. Nicht ich bin diejenige, Papa, die diese Verbindung herstellt zwischen der Invasion in der Ukraine und dem Zweiten Weltkrieg. Es sind die deutlichen, ruhig und überlegt ausgesprochenen Worte eines Mannes, der sich als Abgesandter der großen Geschichte versteht, von jemandem, der, wie er gerne betont, im Geist der Zaren Peter, Katharina und Alexander III. Handelt. Wladimir Wladimirowitsch Putin. Wer weiß, wie du reagieren würdest, wenn er dir sagte, dass der von ihm begonnene Krieg eine Fortsetzung deines Krieges sei.
Nina Kunzendorf mit dem ersten Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen, erschienen im Wagenbach Verlag, eine Koproduktion von NDR Kultur und Bayern 2 2024. Diese Folge finden Sie im Internet bei uns und in unserer NDR Kultur App, außerdem in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der Vorschlag der SPD für eine große Steuerreform sorgt für Diskussionen. Die Sozialdemokraten hatten gestern ein Strategiepapier beschlossen, das die Wirtschaft ankurbeln soll. Zentrales Element ist eine Steuerreform, die 95% der Steuerzahler entlasten soll. CDU-Chef und Kanzlerkandidat Merz nennt die Pläne unrealistisch und nicht finanzierbar. SPD-Generalsekretär Mirsch hat im Morgenmagazin aber angekündigt, das Konzept möglichst schnell umzusetzen.
Ja, das gilt ab jetzt. Wir haben Vorschläge, die wir jetzt noch in die Ampel einbringen wollen. Wir wollen um die Industriearbeitsplätze jetzt natürlich kämpfen und das nicht auf den Wahlkampf verschieben. Deswegen sagen wir beispielsweise, die Stabilisierung von Energiepreisen für große Unternehmen, für Mittelstand, die wollen wir einleiten. Aber wir wollen auch sehr deutlich zeigen, dass die Bundestagswahl eine Richtungsentscheidung sein wird. Und Herr Merz tut gerade alles dafür, das auch deutlich zu machen.
SPD-Generalsekretär Mirsch im Morgenmagazin. Israel und die SPD